SR2 Kulturradio. Medienwelt.
Heute mit Katrin Aue. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die Diskussion über den Datenstaubsauger Facebook ist auch diese Woche munter weitergegangen. Wir wissen ja schon lange, dass es das Geschäftsmodell von Facebook ist, die Daten von den Facebook-Nutzern zu verkaufen. Aber trotzdem war es wieder ein nächster Schock, als letzte Woche bekannt wurde, dass Facebook-Nutzerdaten missbraucht wurden vom Datenhändler Cambridge Analytica. Missbraucht wohl zum Beispiel im US-Wahlkampf, um Stimmung zu machen für Donald Trump. Trotzdem, ohne Facebook scheint es nicht zu gehen. Gut, einige Konzerne drohen immerhin damit, ihre Werbung auf Facebook zu kündigen oder haben es schon getan, die Commerzbank oder Mozilla zum Beispiel. Medienhäuser aber halten an Facebook als Plattform für die Verbreitung ihrer Inhalte fest. Frage an Sascha Höhlich vom Hans-Bredow-Institut für Medienforschung in Hamburg. Mir fällt gerade keine größere Redaktion in Deutschland ein, die ohne Facebook-Auftritt auskommt. Keine Radiowelle, keine Fernsehsendung. Ist das so? Ist heutzutage Medienmachen ohne Facebook undenkbar?
Also es ist vielleicht nicht undenkbar, aber viele Redaktionen sind der Meinung, dass sie von dem Traffic, der über soziale Medien generiert wird, ein Stück weit abhängig sind. Ja, also von daher gibt es auch kaum ein Nachrichtenmedium, was nicht auf Facebook präsent ist.
Vom Traffic in sozialen Medien profitieren ist das eine. Muss man da unbedingt auf Facebook zurückgreifen?
Naja, sagen wir so, Facebook ist natürlich die am weitesten verbreitete Plattform mit der größten Reichweite innerhalb der Bevölkerung. Es gibt natürlich noch andere Kanäle wie Twitter oder Instagram, aber das sind im Vergleich doch eher sehr nischige Produkte und Facebook reicht schon in große Teile der Bevölkerung.
Sagen wir, alle öffentlich-rechtlichen Redaktionen in Deutschland würden sich von Facebook lossagen. Hätte das irgendeinen Effekt auf Facebook?
Also ich glaube, über kurz oder lang, wenn die Anzahl der Anbieter, die sich von Facebook lossagt, eine gewisse Größe erreicht hat, hätte das natürlich schon Auswirkungen auf Facebook. Es wird keine Auswirkungen haben, wenn jetzt eine oder zwei Redaktionen sich entscheiden, davon wegzugehen. Aber wenn natürlich so ein gewisser Punkt überschritten ist, dann wird das Facebook schon merken, kann ich mir gut vorstellen, ja.
Denn es ist ja schon auch ein Dilemma, ne? Durch ihre Präsenz auf Facebook tragen wir als Medienhäuser ja auch zum Erfolg von Facebook bei, oder?
Ein Stück weit schon, klar. Das ist tatsächlich in meinen Augen ein großes Problem, dass viele Redaktionen denken, sie müssten unbedingt auf Facebook präsent sein. Das Problem ist natürlich, also zum einen wird natürlich Traffic generiert und man gewinnt damit auch Nutzer aus Nutzergruppen, die vielleicht sonst nicht so erreichbar sind. Die Frage ist nur, ob dadurch, dass man sich den Logiken von sozialen Medien unterwirft, ob das so zuträglich für die eigene Marke ist und für das Produkt des Qualitätsjournalismus.
Ich frage mich nämlich auch, ob das nicht bei den Hörern oder Nutzern etwas merkwürdig rüberkommt. Einerseits berichten wir dauernd über die datenschutzmäßig schlimmen Zustände bei Facebook und andererseits benutzen wir Facebook selber, um Reichweite zu generieren. Das könnte doch schon ein Problem sein, oder? Ein Glaubwürdigkeitsproblem.
Ja, also da ist schon ein gewisser Konflikt erkennbar, aber die Aufgabe des Journalismus ist natürlich, die Anbieter wie Facebook zu beobachten und kritisch zu beobachten. Und das ist im Endeffekt nicht viel was anderes, als wenn man kritisch über die Deutsche Bahn berichtet und gleichzeitig ab und zu mal mit dem Zug fährt. Das Dilemma ist in meinen Augen ein bisschen tiefgehender noch, nämlich dass die Sachen, die in sozialen Medien funktionieren, dass das nicht unbedingt die sachlichen und ausgewogenen Fakten und die komplexen Hintergründe sind, die für qualitativen Journalismus stehen, sondern es sind halt eher Dramen, Emotionen und Skandale, die funktionieren, die diese meaningful interactions hervorrufen. Und ob das dem Journalismus oder einer Marke, einer journalistischen Marke zuträglich ist, das ist eher die Frage.
Das heißt, Sie bezweifeln, dass das bei den Öffentlich-Rechtlichen auch dem Auftrag der Sender widerspricht, ja?
Ja, bei Öffentlich-Rechtlichen ist es wieder ein bisschen was anderes. Da findet man ja diese Clickbaiting-Geschichten deutlich seltener als bei anderen Anbietern, weil Öffentlich-Rechtliche jetzt nicht, in Anführungsstrichen, nicht gezwungen sind, darüber Nutzer auf ihre eigene Seite zu rufen. Die Öffentlich-Rechtlichen nutzen die Kanäle eher, also in meiner Wahrnehmung, als zusätzlichen Ausspielkanal, um ihre Informationsfunktionen nachzukommen. Aber bei privaten Anbietern ist es natürlich so, dass Traffic auf die eigenen Seiten gelenkt werden muss, um Werbekontakte zu generieren. Und das funktioniert auch ein Stück weit über soziale Medien, gar keine Frage. Aber Redaktionen sollten sich halt schon fragen, ob der Traffic, der darüber generiert wird, so groß ist, dass man nicht auf ihn verzichten könnte und ob man nicht seiner eigenen Nachrichtenmarke ein Stück weit schadet, wenn man eben diese Clickbait-Mechanismen mitmacht, die eben diese Interaktionen generieren.
Trotz aller Nachteile, Medienhäuser wollen oder können für die Verbreitung ihrer Inhalte auf Facebook derzeit nicht verzichten, sagt Sascha Höhlich vom Hans-Bredow-Institut in Hamburg. Aber ein vorsichtiges Umdenken scheint doch in Gang zu kommen, hin zu mehr Eigenständigkeit im Netz. Eine Art gemeinsame Supermediathek steht im Raum, um unabhängiger zu werden von Facebook, YouTube und Co. Mit Inhalten sowohl von öffentlich-rechtlichen als auch von Verlagen und Privatsendern. Daniel Buß berichtet.
YouTube, Facebook oder auch Netflix. All diese bei Nutzern äußerst beliebten Plattformen kommen aus den USA. Es sind Tech-Giganten, die wie Magnete das Publikum an sich ziehen und dabei auch die Spielregeln vorgeben, etwa wer wann welche Inhalte sieht.
Jede Änderung des Algorithmus, die ja nie besprochen wird, nie vorangekündigt wird, nie transparent gemacht wird, führt dazu, dass man sofort im Wettbewerb entsprechende Folgen zu tragen hat.
Sagt der Vorsitzende der ARD, Ulrich Wilhelm. Seit er Anfang dieses Jahres den Vorsitz übernommen hat, treibt er eine Idee voran. Warum emanzipieren sich deutsche oder noch besser europäische Medien nicht von den Tech-Giganten und machen dabei ausnahmsweise mal gemeinsame Sache, statt sich im üblichen medienpolitischen Schlagabtausch als Gegner zu gerieren?
Es wäre sozusagen ein ganz großer Wurf, den Europa leisten könnte, zu dem wir als Teilnehmer natürlich nur einen ganz kleinen Beitrag leisten könnten.
Eine Art Supermediathek von unterschiedlichen Medienanbietern mit Videos von öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern, dazu Texten von Verlagen. Womöglich einiges frei zugänglich, anderes nur gegen Bezahlung. Vieles ist noch vage. WDR-Intendant Tom Buro aber ist grundsätzlich Fan der Plattformidee.
Denn die wahre Konkurrenz und die wahre Bedrohung sind doch Global Players, also globale große Firmen, die eigentlich alles aufsaugen. Die haben zum Teil ein sehr interessantes Produktangebot, was die Menschen wollen. Aber wir müssen auch ein öffentlich-rechtliches und auch Verlagsqualitätsangebot dagegen setzen, und zwar auch digital, auch als Plattform.
Patricia Schlesinger, die Intendantin des RBB, geht noch einen Schritt weiter.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man eine Plattform schafft, auf der eben Qualitätsjournalismus stattfindet, aber auch alles, was zum Beispiel Volkshochschulen, Museen anzubieten haben in diesem Land. Eine Informationsplattform für gute, verlässliche Informationen kann ich mir sehr gut vorstellen.
Öffentlich-rechtliche Medienanbieter sind also fast schon berauscht von der Idee einer Supermediathek. Aber wie sieht es bei den Privaten aus, die ja eigentlich dafür lobbyieren, dass ARD und ZDF im Netz beschränkt werden?
Ich glaube, dass wir in der aktuellen Situation mit Denkverboten in welche Richtung auch immer vorsichtig sein müssen,
sagt Hans Demmel, der Geschäftsführer von NTV, der auch den Privatsenderverband leitet. Festlegen will er sich noch nicht, dafür seien noch zu viele Fragen offen. Außerdem vermutet der Privatsender-Lobbyist.
Offen gestanden ist unser Eindruck eher bei diesem ARD-Angebot, dass es darum geht, die Kritik der Verleger, gerade an Tagesschau.de und an den Informationswebseiten, so ein bisschen zu befriedigen.
In diese Logik passt dann die Reaktion von Matthias Döpfner, dem Präsidenten des Zeitungsverlegerverbandes.
Dieser Vorschlag ist interessant und diesem Vorschlag wohnt auch eine absolut richtige Idee inne.
Die Idee ist jedenfalls nun platziert. Nun geht es darum, konkret zu werden. Etwa bei der Frage, welche Chance eine deutsche Supermediathek eigentlich technisch im Wettstreit mit dem Silicon Valley haben kann.
Da ist ja wirklich von der Informatik und der mathematischen Seite her sehr, sehr viel an Denkarbeit zu leisten.
Sagt ARD-Vorsitzender Wilhelm. Er weiß auch, vor einigen Jahren gab es schon mal die Idee, eine größere Mediathek zu starten, nicht mit privaten Sendern und Verlagen, aber Produzenten, Germany's Gold. Es hakte beim Kartellamt. Daher?
Sie haben natürlich dafür auch einen beachtlichen Aufwand des Gesetzgebers zu bedenken. Stichwort Kartellfragen und anderes mehr, Urheberrechtsfragen.
Bisher also mehr Fragen als Antworten. Aber immerhin ein Vorstoß, um sich nicht kampflos der Übermacht amerikanischer Plattformen hinzugeben.
Bob Woodward von der Washington Post ist eine Legende. Gemeinsam mit seinem Kollegen Carl Bernstein deckte er Anfang der 70er Jahre den Watergate-Skandal auf. Diese Woche ist er 75 geworden und seine Stimme hat in den USA unter Donald Trump noch immer Gewicht. Grund genug für eine Würdigung von Martin Ganselmeier.
Obwohl Bob Woodward zu den berühmtesten Journalisten der Welt gehört, suchte er selten das Rampenlicht der Öffentlichkeit. In den vergangenen Jahren konzentrierte sich der Mitherausgeber der Washington Post vor allem auf das Schreiben von Büchern. Unter seinen insgesamt 18 Werken wurden 12 Bestseller. Einen seiner letzten vielbeachteten Auftritte hatte Bob Woodward vor einem Jahr beim traditionellen Dinner der White House-Korrespondenten. Obwohl US-Präsident Trump der Einladung nicht gefolgt war, wandte sich Woodward in seiner Dinnerrede mahnend an Trump: Herr Präsident, die Medien sind nicht Fake News.
Mr. President, the media is not fake news.
Die wichtige Rolle der Medien für eine Demokratie, aber auch deren Verantwortung, sind Themen, mit denen sich Woodward immer wieder auseinandergesetzt hat. Zuletzt plante Woodward ein neues Buch, in dem es um Parallelen zwischen Donald Trump und Richard Nixon geht, jenem Präsidenten also, den er Anfang der 70er Jahre gemeinsam mit seinem Reporterkollegen Carl Bernstein zu Fall brachte. Über 2 Jahre lang recherchierten die beiden Lokalreporter der Washington Post beharrlich, wer hinter einem Einbruch in das Büro der Demokratischen Partei im Watergate-Gebäude in Washington steckte. Dabei deckten sie die Machenschaften Richard Nixons auf, was im August 1974 zum ersten und bislang einzigen Rücktritt eines US-Präsidenten führte. Weltweit bekannt wurde Woodward, als das Buch der beiden Reporter All the President's Men 1976 verfilmt wurde und 4 Oscars gewann, mit Robert Redford in der Rolle von Bob Woodward und Dustin Hoffman als Carl Bernstein. In einer der Schlüsselszenen des Films trifft sich Woodward mit seinem geheimen Informanten Deep Throat in einer Tiefgarage.
You tell me what you know and I'll confirm.
Du sagst mir, was du weißt, und ich bestätige es. Ich leite dich, wenn möglich, in die richtige Richtung, aber mehr mache ich nicht. Folge einfach der Spur des Geldes.
Just follow the money.
Der Spur des Geldes zu folgen, wurde nach dem Watergate-Skandal zur goldenen Regel für investigative Journalisten. Wer sich hinter Woodwards Quelle Deep Throat verbarg, blieb 30 Jahre lang eines der spannendsten Rätsel in Washington. Woodward verriet seine Quelle nicht. Erst kurz vor ihrem Tod outete sie sich selbst. 2005 offenbarte sich Mark Felt, der sich Anfang der 70er Jahre als Vizepräsident des FBI von Nixon schlecht behandelt fühlte. Anders als sein quirliger Reporterkollege Carl Bernstein, der fast täglich Talkgast in den Nachrichtensendern ist, bewahrte Woodward stets eine gewisse Distanz zu den immer hektischeren Aufregungsintervallen der heutigen Medienwelt. Als Dozent an der Yale-Universität war ihm stets wichtig, angehenden Journalisten Tugenden zu vermitteln, die im Internetzeitalter altmodisch klingen, mehr Fakten sammeln, weniger Emotionen verbreiten, voreilige Schlussfolgerungen vermeiden, mehr Menschen persönlich kennenlernen, ihr Vertrauen gewinnen, um authentische Informationen zu bekommen und vor allem weniger Zeit am Smartphone und PC verbringen.
Die Deutschen und die Griechen, das ist seit der Finanz- und Wirtschaftskrise keine ganz einfache Beziehung. Angela Merkel und der ehemalige Finanzminister Wolfgang Schäuble gelten bei vielen Griechen immer noch als Hauptschuldige am, wie es heißt, Spardiktat aus Brüssel. Umso wichtiger sind die Brückenbauer. Einer davon heißt Griechenland-Zeitung und erscheint einmal die Woche im Print und online. Michael Lehmann hat die Macher getroffen.
Griechenland auf Deutsch, das war und ist der Slogan der beiden Herausgeber. 2005 sind der Deutsche Jan Hübel und der Österreicher Robert Stadler mit ihrer Griechenland-Zeitung in Athen an den Start gegangen. Für Mitherausgeber Jan Hübel ist die Grundidee der Zeitung völkerverbindend.
Wir haben auch in Deutschland sehr viele Leser, die Griechen sind, aus der sogenannten zweiten oder auch dritten Gastarbeitergeneration. Wir haben hier in Griechenland wiederum Leser, die Deutsche sind, aber auch Griechen. Wir sind eben eine multikulturelle Zeitung, weil das natürlich auch für Österreich, die Schweiz oder für Luxemburg gilt.
Jeden Mittwoch hängt ein neues Exemplar der Griechenland-Zeitung an den Kiosken. Wer die Zeitung regelmäßig liest, erfährt das Wichtigste aus Politik, Wirtschaft und Kultur und bekommt Tipps fürs Wochenende oder für den nächsten Urlaub. Dabei ist es Robert Stadler als Zeitungsmacher wichtig, weder nur mit deutscher oder nur mit griechischer Brille zu denken und zu schreiben.
Am schwierigsten war das natürlich auf dem Höhepunkt der Krise, weil unsere Leserinnen und Leser eine grundsätzlich positive Einstellung zu Griechenland haben. Wenn die dann jede Woche bombardiert werden mit Negativnachrichten, entspricht das nicht ihrer Verfassung. Und natürlich war man immer bemüht, wo es irgendetwas gab, das Negativbild korrigiert. Das haben wir dann versucht, natürlich in die Zeitung zu bringen.
Hübel und Stadler, die beiden Herausgeber der Griechenland-Zeitung, haben in den letzten Jahren ihr kleines Mitarbeiterteam sogar etwas vergrößern können und relativ erfolgreich gegen den Krisenabschwung so vieler Zeitungen in Griechenland angekämpft.
Wir sind eigentlich eine Zeitung der Redakteure, also so ähnlich wie die Taz, kann man sagen. Und so paradox, wie das klingt, wir haben auch trotz der Krise investiert, haben also festfreie Mitarbeiter inzwischen fest angestellt, haben noch eine Mitarbeiterin hinzu angestellt. Wir sind fest hier 7, 8 Leute mit unserem Layouter zusammen. Und es ist jetzt nicht so, dass wir also jetzt hier die Besitzer und die großen Chefs sind, sondern wir machen halt wie alle anderen unseren alltäglichen Job.
In den letzten Jahren kam im Verlagsprogramm der Griechenland-Zeitung noch ein Reisejournal dazu und ein kleines Buchprogramm. Alles zusammen funktioniert bei bescheidener redaktioneller Ausstattung und viel Lebensfreude im Team besser als bei vielen anderen griechischen Zeitungen, die zum Teil in der Krise dramatisch an Auflage verloren haben.